Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich will jetzt gar nicht groß über Psychosomatik reden, sondern über die Kriege, die Auseinandersetzung in der Medizin, auch die in unserem Körper. Also, wenn wir uns Medizin von außen anschauen, ergeben sich da vielleicht für die Patienten gar nicht so viele Widersprüche. Das sind eher kleinere Widersprüche. Diese großen Widersprüche, die wir in der Politik erlebt haben, vorgeführt bekommen haben, die finden wir aber auch in der Medizin. Also zum Beispiel ist vielleicht doch vielen schon aufgefallen, dass Ärzte praktisch überhaupt keine Ausbildung haben im Umgang mit Sterbenden. Das müsste doch eigentlich sein. Das wäre doch auch ganz wichtig, weil das ja eigentlich zu dem Berufsbild gehört. Aber da ist kein Angebot gewesen im Studium. Ich habe in München studiert im Wesentlichen. Andererseits wurden wir aber animiert zu Seminaren, Workshops, wie man Angehörigen die Organe ihrer Verstorbenen abschwatzt. Da gab es Seminare dafür. Wie kommt sowas? Man müsste sich jetzt nur mal einfach die Zahlen anschauen, wie viel zahlen die Krankenkassen für welche Medikamente. Dann sieht man das schon. Die Immunsuppressiva sind da in der Schweiz ganz oben. Ja, das ist der höchste Posten. Und dafür wird viel getan. Es ist erstaunlich, dass aber an der Universität das so durchschlägt, dass etwas so zentral Wichtiges nicht vorkommt und etwas, wo man denkt, na, ist das wichtig, dann doch sehr beworben wird. An der zweiten Stelle in der Hitparade der Kosten fürs Gesundheitswesen, und Schweizer Gesundheitswesen ist ja eins, was wirklich noch sehr, sehr gut funktioniert im Vergleich zu dem Rest. Den Schweizern reicht es nicht, aber im Vergleich zum Rest ist das okay. Und da stellen wir an zweiter Stelle fest, dass der zweite Posten sind die Chemotherapeutika, die Zytostatika in der Krebsmedizin. Wenn man das im Hinterkopf hat, kann man relativ besser verstehen, was in der Medizin so passiert. Also es hat mal ein deutscher Chemiker und Arzt namens Otto Warburg schon in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die Lösung für Krebs gefunden eigentlich. Der hat festgestellt, der tritt auf im Gewebe, das Sauerstoff minder versorgt ist und das sehr übersäuert ist. Der hat sogar den Nobelpreis dafür bekommen, Medizinnobelpreis 1931. Aber ob Sie es glauben oder nicht, das ist nie weiterverfolgt worden. Das ist nie weiterverfolgt worden. Ein paar Heilpraktiker und ganz wenige Ärzte zum Beispiel kümmern sich um dieses Thema Übersäuerung und Hypoxie, also Sauerstoffmangel. Aber in der Schulmedizin ist da nie etwas in diese Richtung passiert. Warum ist das so? Naja, wenn man Otto Warburg aufnehmen würde und das verstehen würde, würden sich Therapien daraus ergeben, die der Pharmaindustrie gar nichts bringen würden. Und da geht es aber um so riesige Summen in der Pharmaindustrie. In Zukunft werden die so groß sein, dass sie selbst das Schweizer Gesundheitssystem sprengen werden. Also die neuen Vorschläge oder neuen Therapien aus der Immuntherapie bei Krebs, da wird bei Lymphomen von Erwachsenen und Leukämien von Kindern die Erstbehandlung 390.000 Schweizer Franken kosten. Der Chef von Novartis hat schon mit den Gesundheitsministern gesprochen, sagt er auf einem Zusammentreffen von Gesundheitsministern. Und er ist erstaunt, dass die gar nicht vorbereitet drauf sind auf die neuen Therapien. Die werden unbezahlbar sein. Da wird man staunen, was wir da machen werden. In den USA ist das kein Problem. Da sterben Leute bereits heute, weil sie sich Insulin nicht leisten können. Das ist für die offenbar kein großes Problem insgesamt in ihrem System. Aber wir mit unseren Solidarversicherungsgesellschaften und so weiter haben natürlich da schon einen anderen Anspruch. Also wird vieles auf uns zukommen. In Deutschland hat man vielleicht das mitbekommen, so einen mittleren Skandal. Da hat eine Biologin und dann noch eine Frau, die hat also was entdeckt. Das ist ja schon ziemlich provozierend, ne? Unter Medizinern dann. Also die hat herausgefunden, dass wenn man zur Krebsbehandlung mit Chemotherapeutika eine geringe Dosis Methadon, das kennen alle von dem Entzug von Heroin, ein Zehntel von dem Methadon dazu gibt, dann passieren ganz erstaunliche Dinge. Dann braucht man viel weniger Chemotherapeutikum und die Chancen, dass das funktioniert, werden viel, viel besser. Und da gab es eine Fernsehsendung bei Stern TV, da haben sie einen Patienten mit einem Glioblastom, das ist ein Gehirntumor, der praktisch als unheilbar gilt. Den haben sie gezeigt, dieser Patient hat das Glioblastom überwunden, der ist wieder gesund, also das hat schon ziemlich einen Wirbel gemacht. Insofern waren dann plötzlich viele Patienten in Deutschland mit Glioblastom auf der Suche nach Ärzten, die Methadon verschreiben würden und fanden keine, weil das ist eine Off-Label-Methode. Das ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Da müsste man Betäubungsmittelgesetze ausfüllen, das machen die meisten Ärzte gar nicht gern, viele können es auch gar nicht mehr. Also das ist etwas komplizierter. Aber der Hauptgrund ist, es wäre unglaublich billig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Methadon für ein Quartal kostet 24 Euro. Also 8 Euro im Monat. So, da ist überhaupt kein Geschäft zu machen. Die Chefin der Apothekenzeitschrift sagt auch, das wird sich wohl kaum durchsetzen können, weil da haben wir nicht mal die Apotheken Interesse daran, geschweige denn die Pharmaindustrie. Nun gibt es aber einen Hospizleiter, der nimmt schon seit langer Zeit Methadon zur Schmerzbehandlung. Dieses ein Zehntel nur von dem, was die Heroinsüchtigen, die Junkies bekommen. Und der hat verblüffende Erfolge in diesem Hospiz. Im Hospiz ist man ja nur für palliative Behandlung, also lindernde Behandlung. Da geht es ums Sterben letztlich. Aber in dem Hospiz sind immer wieder Menschen gesund geworden. Der medizinische Dienst, der weiß auch, die leben länger. Die Patienten in dem Hospiz leben einfach viel länger. So, und der hat sich dann mit dieser Frau Dr. Friesen, heißt die Biologin, die da unverschämterweise in die Medizinforschung eingedrungen ist, und zusammengetan, und die haben viele Fälle gesammelt. Die haben eine große Sammlung von Fällen, von Patienten, denen es gut gegangen ist damit, die viel besser dran sind, auch wieder gesund geworden sind einige. Also auch kein Wundermittel, hilft nicht immer allen, aber hat sehr, sehr viel gebracht. Und wie das dann publiziert wurde bei Stern TV, kam sofort ein deutscher Professor der Heidelberger Universität, Chef der Hämatologie dort, der hat sofort ganz wüst gegen Methadon gesprochen. Also auch unqualifiziert, muss man sagen. Der hat sich gar nicht gekümmert um die Dosen. Der hat gesagt, furchtbare Nebenwirkungen und so weiter, weil der ging von dieser 100% Dosis aus, dabei geben die ja nur 10%. Und dann hat dieses Reporterteam recherchiert, warum der so emotional und aggressiv und dann auch haltlos dagegen gesprochen hat. Da stellte sich raus, der hat selbst ein Antikrebsmittel entwickelt für den Konzern Roche. Und dieses Mittel, Avastin heißt es, hat in allen Studien sich als unwirksam erwiesen. Das verlängert das Leben keinen einzigen Tag, das ist widerlegt, dieses Mittel. Aber dieser Professor spricht trotzdem, auch danach noch, auf einer Veranstaltung vom Konzern Roche positiv für Avastin und hetzt gegen Methadon, muss man schon fast sagen. Was kostet Avastin im Vierteljahr? Wird massenweise verschrieben? 25.000 Euro. Das macht den Unterschied. Avastin ist am Markt. Methadon kommt nicht rein. Diese Universität in Ulm, der ich ja fast persönlich böse sind, hat im vorauseilenden Gehorsam gegen die Pharma, gegenüber Roche, haben sie das alles von der Friesen runtergenommen von der Homepage, dass man das nicht mehr nachlesen kann jetzt. Aber die von Stern TV haben es halt einfach gesendet. Und jetzt ist da eine ungute Situation entstanden. Das Schrecklichste dabei ist dann, was jetzt noch kommt. Die Reporter sind dann hingegangen zu diesem Heidelberger Professor, der also als Professor von der Deutschen Universität bezahlt wird, zugleich von Roche bezahlt worden ist, das steht im Ärzteblatt drin, das ist aktenkundig, und gegen das hilfreiche, harmlose und billige Mittel hetzt und dieses widerlegte Mittel, was er aber mitentwickelt hat, bewirbt auf diesem Kongress. Sie fragen ihn, ob er nicht einen Interessenkonflikt bei sich wittert. Und was sagt er da drauf? Nein, überhaupt nicht. Was folgt daraus? Es ist normal bei uns. Das machen viele. Ich kenne auch ein paar, die würden es nicht machen. Die sind beschämt von dieser Situation. Aber es ist normal geworden in der deutschen Schulmedizin. Ja, die arbeiten für die Pharmaindustrie und die Pharmaindustrie bezahlt die Studien. Der Vorsitzende der Deutschen Arzneimittelkommission, Professor Ludwig in Berlin, der beklagt ganz öffentlich, dass es praktisch keine pharmaunabhängigen Studien mehr gibt. Und die Interessen der Pharma gehen immer in die Wissenschaft mit ein. Was ist denn das für eine Wissenschaft, um Gottes Willen? Also die Reporter gehen dann zu den beiden zuständigen Ministern in Deutschland und befragen die, dass der Professor Ludwig sagt, sie können gar keine unabhängige Forschung mehr aufbieten, sie haben nur noch das, was die Pharma finanziert. Und die beiden Ministerien sagen, nein, nein, das ist alles in Ordnung. Das ist die Situation. Es ist komplett in Unordnung. Komplett in Unordnung, wenn es um die Patienten geht. Aber da ist so ein Konsortium irgendwie. Die Pharma fördert natürlich, und das meine ich nicht als Vorwurf, nur was ihr nützt. Würden sie was fördern, was ihnen schadet? Natürlich machen die das so. Aber außerhalb davon gibt es keine Forschung mehr. Und lediglich durch diesen Wind, der da entstanden ist, durch diese Fernsehgeschichte, ist jetzt ein gewisser Druck entstanden auf die Universität in Ulm und so weiter. Und die haben sich jetzt bereit erklärt, eine Studie zu machen, sodass sie mal sehen, wie das läuft bei uns. Eine Studie aber nicht jetzt einfach so frei und so weiter, sondern nur bei Patienten mit einem Rektumkarzinom, wo die Chemotherapie schon gescheitert ist. Diese Patienten haben sie vorgeschlagen, eine Studie zu nehmen, wo man das mit Methadon mal probiert. Die Studie muss jetzt aber noch zur Finanzierung vorgelegt werden. Und wer entscheidet wieder darüber? Die Pharmaindustrie natürlich. Sonst gibt es eben keine Forschung bei uns. Und falls der öffentliche Druck so groß bleibt, werden sie vielleicht diese Studie sogar genehmigen. Wenn der weg ist, der öffentliche Druck, wird die gar nicht genehmigt. Dann wird dieses Mittel einfach nicht im großen Stil verbreitet werden. Dieser eine Hospizarzt, der wird das weitermachen. Der hat so gute Ergebnisse, die zählen aber alle nicht, weil das muss eine Doppelblindstudie werden. Die sind so teuer, dass das praktisch nur die Pharma bezahlen kann, da vom Staat kein Geld kommt. Das wäre zum Beispiel eine unglaublich gute Investitionsquelle, wenn wir die 40 Milliarden, Sie erinnern das, ne? Die 40 Milliarden da einsparen könnten. Ja? Wir könnten tatsächlich auch wieder eine pharmaunabhängige Forschung brauchen. Dann hätten wir letztlich eine ganz andere Medizin, ehrlich gesagt. Da gibt es viele Beispiele. Es gibt einen Professor Thomas Seyfried von Yale. Yale ist auch so eine Renommier-Universität. Der hat eine völlig andere Erklärung für Krebs, dass das gar nicht aus den Zellkernen kommt, sondern aus den Mitochondrien. Und er hat viele gute Belege dafür. Ich habe mich da ziemlich eingearbeitet für ein Buch. Und der hat seine Wissenschaftskollegen aufgerufen, ihn zu widerlegen, händeringend. Aber der wird komplett ignoriert. Er wird einfach nichts gemacht. Denn wenn man das kontrollieren würde, wäre die Gefahr, dass es stimmt. Und dann wäre das andere alles vom Tisch. Dann kann man die ganze Chemo wegschmeißen. Über die Chemotherapie sagen zwei amerikanische Ärzte, ein Professor dabei, dass 5 Jahre nach Beginn der Chemotherapie nur noch 2,3% der Menschen leben. Das wissen wir gar nicht. Wissen Sie das? Dass so wenige 5 Jahre danach dieses Martyrium noch überleben? Das ist irgendwie doch eine erstaunliche Zahl, die gehört einmal verbreitet. Wenn das so ist, bei Kindern ist Gott sei Dank besser. Viele Dinge erfahren wir einfach nicht. Und man kann sehr sicher sagen, wann immer man da mal rangeht und untersucht, was wir erfahren, finden wir immer dahinter wieder, dass es gesponsert ist. Das ist sowas von prägend geworden in der Medizin. Ja, also manche Dinge erinnern Sie sich ja so ein bisschen. Die Fettsenker zum Beispiel, das ist ja ein kapitaler Irrtum aus meiner Sicht. Aber egal, das Fett muss gesenkt werden, das Cholesterin und so, wird als Böschen gestellt. Ist aus meiner Sicht ganz, ganz abwegig. Weil Sie müssen denken, alle Sexualhormone sind aus Cholesterin. Stellen wir uns vor, das wäre nicht mehr da. Wir könnten sowieso kein Fett verdauen. Alle Gallensäuren sind aus Cholesterin. Die Nervenscheiden, das Myelin, was den MS-Patienten so fehlt, aus Cholesterin. Das ist der Dichtungsstoff im Körper. Im Entwicklungsdienst haben wir Cholesterinbomben gegeben, bei so Spinnen und Schlangenbissen, wenn die aus allen Poren geblutet haben. Das Cholesterin dichtet das wieder ab. Cholesterin ist kein schlechter und gefährlicher Stoff und die Studien sagen das auch gar nicht. Die Logik ist unglaublich bescheiden bis bescheuert. Wenn Sie so schauen, wie kommt es denn zu solchen Ablagerungen in den Gefäßen, darum geht es ja, um diese Arteriosklerose, dann findet man, dass diese feine Innenhaut, die heißt Intima, dass die ab und zu bricht, bei so Blutdruckspitzen zum Beispiel. Und was passiert dann? Dann wird eine Matrix aus Eiweiß, aus Albumin zum Beispiel, da eingebaut, so ein Muster. Und in dieses Muster wird dann Cholesterin zum Beispiel, aber auch Triglyceride eingebaut und zum Schluss Kalk. Deswegen sagt er die Bevölkerung Arterienverkalkung. Ja? Nun könnte man ja da dran gehen und sagen, okay, wir wollen nicht, dass das passiert, also entziehen wir dem Körper das Kalzium. Aber dann würde der unter Krämpfen verenden, das tun wir also nicht. Und zwar sofort. Dann könnte man ihm, es beginnt ja mit dem Eiweiß, könnte man ihm das Eiweiß entziehen, aber das tun wir auch nicht, weil er würde auch gleich sterben. Wir entziehen ihm das Cholesterin, dann stirbt er nicht gleich, nur früher. Das ist die Logik. Ja, es ist keine andere Logik, ehrlich gesagt. Es sind, wenn man die Studien anschaut, erstaunlich, was da drin steht, was da rauskommt. Und wir wissen wenig darüber. Naja, zu meiner Studienzeit und anfangs Arztzeit gab es ein Mittel Clofibrat. Das hat dann so viel Schaden angerichtet bei den Patienten, dass man es vom Markt genommen hat. Dann gab es Lipobay, das kennen Sie noch, ne? Bayer, Lipobay. Da mussten nachweislich 840 Menschen elend sterben dran, bis das mal vom Markt genommen werden konnte. Ja? Also Sie alle erinnern, glaube ich, Contergan, dieses entsetzliche Schlafmittel, was diese grässlichen Missbildungen gemacht hat. Wie lange hat Grünenthal Chemie das am Markt gehalten? Und es gibt es heute noch. Also in Deutschland nicht. Naja, also Lipobay wurde auch verboten. Bestimmt ein schwerer Schlag für Bayer, das sicher. Und jetzt gibt es Statine, Sortis, Lipidor. Und da gibt es einen amerikanischen Neurologen, David Perlmutter, der gibt auch Studien an, aus denen hervorgeht, dass das schädlich ist, Statine zu nehmen fürs Hirn. Sie müssen sich denken, unser Hirn besteht zu 70% aus Fett. Nicht nur bei Politikern, bei allen. Ja? 70% Fett. Also das Fett kann so schlecht gar nicht sein. Und davon 2/3 Cholesterin. Also David Perlmutter führt da viele Argumente gegen an, aber da wird nichts vom Markt genommen. Und ich kann Ihnen auch einfach sagen, warum. Weil der Jahresumsatz 2016 mit Statinen, Lipidor, Sortis und so weiter, war 17 Milliarden US-Dollar. Das sind also 17.000 Millionen US-Dollar. Und dann kann man sich leicht vorstellen, dass aus der Pharmabranche, Geräteherstellerbranche, einfach mal so ein warmer Regen von 500 Millionen US-Dollar, das ist für 2014 die Zahl, niedergeht auf die Entscheidungsträger in der Politik, bei den Medien, die wir hier vorgeführt kriegten, die einfach die Meinung, das Meinungsbild machen, und bei den Professoren, wie dieser armen Seele von Heidelberg da, die die Forschung bestimmen. Die meisten Ärzte wissen nichts von diesen Millionen, die kommen nicht zu uns, zu mir schon sowieso nicht. Ich bin jetzt nicht so als Pharmafreund verschrien, wobei ich nicht gegen Pharmaka bin. Ja, also nicht, brauchen wir schon. Aber das System, was da entstanden ist, das ist schon sehr, sehr denkwürdig und sehr, sehr fragwürdig auch. Und es geht jetzt in so viele Bereiche hinein, wo man eigentlich sagt, das kann es doch gar nicht geben, es darf es nicht geben. Es gibt es. Und wenn man es sagt, wird man ziemlich beschimpft und ziemlich attackiert. Das soll nicht publik werden. Also zum Beispiel, in Österreich gibt es auch so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den ORF. Öffentlich, ja, was da rechtlich dran sein soll, ist mir schon längst völlig unklar. Ja, also das, der ORF, der sagt 2016 in einer Reportage über Alzheimer, dass Alzheimer unheilbar ist und so mit Denksportaufgaben kann man es ein bisschen lindern, aber eigentlich irrelevant. Stimmt, ist irrelevant. Aber wir haben seit Jahren Studien, die sagen, Alzheimer ist heilbar und vor allen Dingen vorbeugbar. Also, und eine Studie, die sagt, da wo die Schulmedizin forscht, da ist nichts zu holen. Da gibt es nichts. Also die forschen bei diesen Ablagerungen. Beta-Amyloid, das sich in Alzheimer-Toxin umwandelt. Es gibt dann sogenannte Plaques im Gehirn, brauchen Sie sich nicht merken. Aber das ist der Weg, wo die Schulmedizin forscht. Also sie wollen ein Mittel finden, was das Alzheimer-Toxin auflöst. Haben sie aber nicht gefunden bisher, also bleibt es unheilbar. Aber jetzt ist es so, dass ein Epidemiologe, der so für die Verteilung von Krankheiten in der Gesellschaft, in Altersgruppen zuständig ist, ist die Epidemiologie, der hat Nonnen, katholische Klosterfrauen in den USA, zwischen 75 und 106, die werden ja uralt, die katholischen Klosterfrauen. Ja, ist so. Könnte man auch mal drüber nachdenken. Der hat die jedes Jahr mit Alzheimer-Tests untersucht. Und diese Klosterfrauen, egal wie alt, haben einfach keine Alzheimer-Anzeichen. Und wie sie dann gestorben sind, also über mehr als, ich glaube jetzt 27 Jahre geht das schon, haben sie eine Obduktion gemacht. Die haben das Gehirn untersucht auf Schäden und haben das verglichen mit gleichaltrigen Frauen, da gibt es nicht viele über 100, aber sie haben welche gefunden und deren Gehirne nach dem Tod analysiert. Und dabei kommt raus, dass die Nonnen, obwohl sie gar keinen Alzheimer haben, die gleichen Plaques haben wie die anderen, die nicht im Kloster waren, die aber Alzheimer haben. Wir haben inzwischen viele solche Studien, also allein in diesem Buch Altern als Geschenk, wo ich das Ganze mal umdrehen wollte, wohl auch das hinkriege, ist schon ein Bestseller. Dort hat man jetzt einfach umgekehrt mal in der Schulmedizin auch geforscht und geschaut, haben denn überhaupt alle, die jetzt Plaques haben, Alzheimer? Nein, finden die auch. Und alle, die Alzheimer, es ist auch nicht so, dass alle, die Alzheimer haben, Plaques haben. Also das ist mehrfach widerlegt, aber die forschen weiter dort. Und zwar genau deswegen glaube ich, und das ist jetzt eine Hypothese oder eine Unterstellung sogar, weil das der einzige Weg ist, wo man aus Alzheimer was machen könnte, nämlich Geld. Und das geht es immer. Die Epidemiologie der Schulmedizin ist ja inzwischen da sehr, sehr mutig, die Schulmedizin überhaupt. Wir haben noch gelernt, unsere Aufgabe sei es, Patienten die Angst zu nehmen. Aber die Schulmedizin bringt heute ihre Impfgeschichten mit Angst durch. Wenn sie ihr Kind nicht impfen, dann. Diese Vorsorgegeschichten, Vorbeugung mit Angst. Ganze Straßenzüge werden eingeladen zur Mammographie. So, eigentlich muss man sich mal ganz klar machen, die Schulmedizin kann nie Vorsorge machen, nie Vorbeugung, nie Prävention oder Prophylaxe. Was die machen, ist Früherkennung. Bitte, Früherkennung ist grundsätzlich besser als Späterkennung, hat aber gar nichts mit Vorbeugung zu tun. Gar nichts. Aber alles, was sie da machen, Mammographie und Rohr hinten rein, Rohr oben rein und Bluttests in einer Tour, Gentests, alles Früherkennung. Vorbeugung würde bedeuten, ich verhalte mich so, dass ich gar nicht erst so krank werde. Also, diesbezüglich ist da natürlich gar nichts im Angebot bezüglich jetzt eines Krankheitsbilds wie Alzheimer. Aber jetzt ist da so ein Fauxpas sozusagen passiert. Da gibt es einen Dale Bredesen, typischer amerikanischer Name, der ist natürlich aus Skandinavien, aber er ist in UCLA, Gott sei Dank. UCLA ist auch so eine Renommier-Universität wie Princeton, Stanford und so weiter. Und dort hat er doch glatt eine Forschung mit Alzheimer-Patienten gemacht und hat nicht viel Geld dafür bekommen, weil die Forschung schon dubios war. Also der hat nur 10 Alzheimer-Patienten gehabt und die hat er mit Lebensstilveränderungen konfrontiert. Andere Ernährung, Tierprotein weg, Gluten weg, dafür mehr Schlaf und Melatonin gegeben und so weiter. Er hat 36 Punkte gefunden. Er sagt, Alzheimer, das ist wie ein Dach mit 36 Löchern. Selbst wenn man eins stopft, falls das Alzheimer-Toxin eins wäre, ist das Dach immer noch nicht dicht und die Leute auch nicht. So, also diesbezüglich müsste man alle diese Aspekte abdecken. Und wie viel meinen Sie von den 10 Patienten sind wieder gesund geworden? Die waren in allen verschiedenen Stadien von Alzheimer. Neun. Nein, einer ist nur deutlich gebessert. Das müsste ein sensationelles Ergebnis sein. Das müsste in all diesen links aufgeführten Medien doch verbreitet werden. Aber das kommt bisher eigentlich nirgendwo. Also es hat mich so provoziert, dass ich angefangen habe, an diesem Buch zu schreiben. Das müssten wir doch wissen. Wir können Alzheimer noch heilen. Und wir können es immer vorbeugen. Also im Vorspann war das ja angesprochen mit der Psychosomatik. Was ich da mitmache, ist eigentlich relativ einfach. Wir sind draufgekommen bei der Psychotherapie, das habe ich über 30 Jahre gemacht, dass da sehr viele Parallelen zwischen Körper und Seele sind. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel ein Thema, ein wichtiges Thema nicht erfüllt, dann ist es nicht damit weg, dass wir das unterdrücken. Die schulmedizinischen Medikamente sind allopathische Medikamente, die unterdrücken die Symptome. Das hat sowieso mit Heilung nichts zu tun. Aber es ist dann erstmal beseitigt und wie das Wort so schön sagt, dann auf der Seite. Das ist noch nicht weg, C.G. Jung hätte vom Schatten gesprochen. Und es kann sich wieder verkörpern. Naja, jedenfalls, also nehmen wir mal an, Sie nehmen so eine Grundforderung unserer Kultur, die ja christlich ist, dass wir ein großes, weites Herz der Liebe entwickeln sollen im Laufe des Lebens. Wir sollen ja die Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist übrigens eine Aufforderung zur Selbstliebe, bitte. Ja? Wie uns selbst, mehr geht eh nicht. Aber die Nächsten sind ja viele. Und dann soll man auch noch die Feinde lieben. Da haben auch einige einen ziemlichen Raumbedarf im Herzen natürlich. Das sollte also ziemlich groß werden, unser Herz. Aber da gibt es jetzt so viele Menschen, da wird das Herz physisch groß. Das nennt man Herzinsuffizienz. Aus der christlichen Logik geht das gar nicht so groß. Aus der Kardiologik aber schon. Das ist eine ganz andere Logik. Jetzt, wenn man die vergleicht, ich habe leider nicht so viele Menschen kennengelernt, muss ich sagen. Das sind unter 10, die mir aufgefallen sind, weil sie diese christliche Liebe so, ja, man kann direkt sagen, offen und offensiv leben. Der Bruder David Steindl-Rast, vielleicht kennen einige, der ist jetzt über 90, der Bruder David, der hat noch Mitte 80 Menschen durch die Wüste begleitet. Ich kenne ihn auch persönlich gut, der hat mir gerade ein Buch gerade noch geschrieben, hat er mir gewidmet, der ist glasklar im Hirn. Und ist 91, wird 91, der hat keine Herzinsuffizienz, aber ein großes, weites Herz der Liebe. Oder auch Bert Hellinger werden viele kennen. Bert Hellinger ist jetzt über 90, der ist vor 2 Jahren, wie er den Mind Award verliehen bekommen sollte, da musste ich ihn anrufen, weil da sollte ich auch die Laudatio halten dazu. Und dann wollte ich mit ihm lieber vorher mal reden. Und der war nicht da, der war in Lateinamerika. Ich sage, dann gib mir Sophie, seine Frau. Sophie war im Krankenhaus in Reichenhall, die hat einen Skiunfall. Jetzt ist er alleine durch Lateinamerika gereist, um sein Familienstellen zu verbreiten. Da brauche ich jetzt kein Röntgenbild, der hat keine Herzinsuffizienz, sonst machen sie das nicht, über 90. Ja? Aber es gibt hunderte, wahrscheinlich habe ich über 1000 Patienten mit Herzinsuffizienz behandelt, die haben ein großes physisches Herz, da merkt man nichts von dem großen Herzen im übertragenen Sinn. Ich würde ganz einfach sagen, wir haben gar nicht die Wahl, ob wir ein großes, weites Herz der Liebe entwickeln. Wir haben lediglich die Ebenenwahl. Sie können das ignorieren, das sagen ja alle Religionen, dass wir es tun sollen. Dann sinkt es in den Körper, dann nennt man das Herzinsuffizienz oder Altersherz und dann haben das Millionen bei uns. Wir hätten aber auch die Wahl, das in diesem anderen Sinn zu machen. Im übertragenen Sinn, da muss ich als Arzt unbedingt dafür plädieren. Zurück zu Alzheimer. Was ist denn bei Alzheimer los? Was erleben wir an Alzheimer-Patienten? Die haben wirklich diese Alterssymptome verstärkt. Ganz rasch kommen die. Und was passiert dann in diesem Ausmaß, wie sich das Großhirn entwickelt hat? Wir sind ja auch nicht so auf die Welt gekommen, ja, dass wir Infinitesimalrechnung und Sinus, Cosinus auf die Reihe gekriegt hätten. Wir haben mal gerade die Sprache hingekriegt. und auch nur mit dem Resonanzprinzip, also nicht so wie im Gymnasium, da lernt ja keiner eine Sprache fehlerfrei, akzentfrei, fließend, grammatikalisch richtig. Könnte uns ja mal auffallen. Kinder lernen das. So könnten wir es auch machen. Da müssten wir in der Pädagogik ein bisschen umdenken, oder nicht viel, aber ein bisschen schon. Ne? Wäre möglich. Ja? Also das kindliche Gehirn entwickelt sich erst so zu dem brillanten Großhirn, das uns zur Krone der Schöpfung macht. Können wir auch mal drüber nachdenken, was das für eine bescheuerte Krone ist, wenn wir nämlich die Schöpfung anschauen, wie wir die organisieren, ehrlich gesagt. Ja? Also bei Alzheimer entwickelt sich das dann alles wieder zurück. Die Patienten werden effektiv kindisch. Und das ist das Thema dahinter. Gibt es ja auch so einen Satz in der Bibel, so ihr nicht umkehret und wieder werdet wie die Kinder, das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. Na, das ist heute den meisten ziemlich egal mit dem Himmelreich Gottes. Und umkehren will auch kein Mensch. Wir wollen Fortschritt. Fortschritt ist auch so ein Wort, das ist uns so eingeimpft worden als ewig positiv. Die Leute wollen fortschreiten. Kein Mensch weiß wohin, Hauptsache fort. Ja? Es geht einfach fort. Und umkehren steht überhaupt nicht zur Debatte. So, also man macht das nicht. Man will nicht umkehren. Man will nicht wieder werden wie die Kinder. Aber wir haben nicht die Wahl. Wir können entweder im übertragenen Sinne umkehren und wieder so die staunenden Augen des kleinen Prinzen entwickeln, so wie Antoine de Saint-Exupéry das so wunderschön beschrieben hat. Der findet die Welt ein Wunder und erlebt es auch so. Denk mal, so ist auch dieser christliche Christussatz gedacht. Oder werden kindisch. Und die Epidemiologie der Schulmedizin, die auf Angstmacher setzt, die langt da ordentlich hin. Also das ist so, dass mit 70 haben 2% der Deutschen, 2% ist ja nichts, haben wir jetzt gehört. Ne? Also, wenn du nicht gerade betroffen bist, dann ist schon doof, aber sonst ist das nichts. 2% haben nur Alzheimer. Aber, man kann auch ein bisschen weiter da forschen, mit 75 haben dann schon 4%. Und mit 80 schon 8%. Und mit 85 schon 16%. Sie können jetzt schon mitmachen. Mit 90 dann schon 32%. Und mit 95 dann schon 64. Da sind wir bei fast 2/3. Und die Mädchen, die heute geboren werden, haben in Deutschland eine Lebenserwartung von 100. Und mit 100 haben dann 128% Alzheimer. Ja, also da ist dann irgendwie, ich glaube mal, Umdenken angesagt. Und was mich auch dann wütend macht, das lerne ich noch von Daniele Ganser, einfach das so unwütend zu präsentieren. Mich macht das wütend, den Leuten zu sagen, Alzheimer ist unheilbar, wenn es überhaupt nicht stimmt. Und wenn ich auch weiß, da geht es wirklich um viele Menschenleben. Und stattdessen machen wir eine irrsinnige Angst und bieten dann gar nichts an. Schulmedizin kann ja überhaupt gar nichts anbieten. Die Schulmedizin kann da auch nichts, aber es gibt eben andere Medizin, die kann, die Komplementärmedizin. Ja? Alles das, was, wenn Sie Wikipedia studieren, ne? Wikipedia ist ja das neue Lexikon, das ist eine Hetzorganisation gegen alles Komplementärmedizinische in der Medizin. Das weiß ich ja schon lang. Und es ist eine Hetzorganisation gegen alles Spirituelle. Durch Daniele Ganser und seinen Film weiß ich, es ist eine Hetzorganisation gegen alles, was nicht NATO-konform ist. So. Daraus ist bei mir so der Gedanke entstanden, wie wäre es denn, wenn alle die da behetzt werden, ein bisschen mehr zusammenhalten würden. Das wäre ein ganz schöner Hinweis. Die Friedensbewegung ist so groß, wie sie ist. Viel zu klein aus meiner Sicht, aber schon ganz groß. Aber es gibt natürlich viele Leute, die gesundheitlich engagiert sind. Und das könnte sich eigentlich verbinden. Und will ich auch noch darauf hinauskommen, das wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn sich das verbinden würde. Es gibt ja auch wirklich Leute, die ökologisch ehrlich engagiert sind. Damit meine ich nicht die Grünen, die habe ich mal gewählt. Das tut mir im Herzen leid. Ehrlich, im Herzen leid. Aber ich Ich kann zu meiner Entschuldigung nur anführen, ich liebe halt Bäume und Pflanzen und Tiere und ich habe gedacht, die sind bei denen in guten Händen. Ich habe schon damals gedacht, hoffentlich kriegen die die Wirtschaft nicht in die Hand, aber naja, jetzt droht ja sowas sogar. Also diesbezüglich, wir könnten vieles tun. Wenn wir uns zusammentun würden, könnten wir noch viel, viel mehr tun. Und ich glaube, das sind relativ ähnliche Dinge. Und ich glaube auch, dahinter ist natürlich Prinzip, dass diese Hetzorganisation Wikipedia gegen all das hetzt. Die sind einfach sehr auf der Seite der Medien, die links aufgeführt waren beim letzten Vortrag. Und auf der Seite der Politiker sozusagen. Und die sind einfach alle gut gesponsert. Das ist, glaube ich, einfach der springende Punkt daran. Wenn wir hinter die Dinge schauen, finden wir fast immer, dass es um diese Weltgeldreligion geht. Und die ist übrigens im totalen Widerspruch zu unserer Gesellschaft. Ja, also Christus redet nicht viel über Geld, aber ab und zu kommt es ja mal vor. Ne? Also er sagt ja schon, dass eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Ist ja interessant, dass wir alle in diesem Rattenrennen drin sind, der Reichste zu werden auf dem Friedhof. So, haben wir gerade gehört. Was soll das? Man könnte mal so einen Satz von Paulo Coelho daneben stellen. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Buch ich das habe. Also er hat jemals in einem Buch geschrieben, wie wäre es denn, wenn auf dem Grabstein stehen könnte, er lebte noch, als er starb. Das wäre eine verlockende Möglichkeit. Sie müssen nicht Anfang 40, wir müssen nicht Ende 30, Anfang 40 absterben und dann warten, bis wir Mitte 80 eingegraben werden. Das ist ja gar kein Naturgesetz. Wir können selbst denken. Und, da kommt jetzt hinzu, wir haben das nicht gelernt. Das Hirn war immer unheimlich energiefressend. Deswegen hat unser Hirn wirklich gelernt, dass es nicht viel Energie verbraucht. Also es geht sofort wieder in Routine. Wenn immer es geht, geht es in Routine. Leider in der Partnerschaft wie im Beruf. Da macht es uns keinen Spaß mehr. Aber das Hirn spart sofort Energie. Und die gute Nachricht ist, heute ist es nicht mehr nötig. Sie können selbst denken, querdenken, überhaupt denken. Dann wären es nicht so dick. Ja, wir haben die Energie. Wir haben doch überhaupt nicht mehr das Problem, dass wir einen Energiemangel haben. Ja, wir haben noch 1 Milliarde Hungernde auf der Erde. Das liegt aber an der Verteilung des Geldes. Wir haben 2 Milliarden, die leiden an Übergewicht. 2 Milliarden leiden an Übergewicht. Also Denken ist inzwischen nicht nur erlaubt, es ist gewünscht. Ja? Sie fordern Ihr Hirn und es fördert Ihr Hirn. Das wäre wunderbar. Wir könnten das tun. Und wir wissen über die Neuroplastizität, die haben vor über 20 Jahren den Nobelpreis bekommen, die zwei, die das gefunden haben. Unser Hirn kann sich jederzeit neu strukturieren. Wir müssen den Schwachsinn, der uns im vorigen Vortrag da enthüllt wurde, nicht glauben. Wir können dagegen denken und andere auch anstecken. Allerdings ist es schwierig, weil die meistens sind in diesem Routinemodus. Und der Routinemodus ist auch sehr was Verlockendes. Wie ich meinen ersten Nachtdienst hatte auf einer inneren Station, da war ich mit den Nerven schon vorher praktisch runter. Also die Verantwortung dazu übernehmen, dann habe ich sofort einen Oberarzt konsultiert, der musste dann kommen, da habe ich aber schon gemerkt, wenn ich den noch einmal kommen lasse in der Nacht, dann ist da schlecht mit meinem Fortkommen. Also habe ich da mit Angst das durchgestanden. Gott sei Dank hat mir eine ältere Stationsschwester da geholfen und beigestanden. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass das mal Routine wird. Aber ich sage Ihnen, was, es dauert ein Vierteljahr, dann ist das Routine. Dann denken Sie, Notarzt, das werde ich nie auf die Reihe kriegen, da kann ich keine Bücher mitnehmen, das ist ein Wahnsinn. Ja, da stehen Sie alleine dann irgendwo an der Front. Aber auch Notarzt ist nach einem halben Jahr Routine. Wir kommen ganz schnell überall in die Routine. Wir kommen auch in der Partnerschaft dauernd in die Routine. Ja, also in der krassesten Form ist es dann irgendwie so, was man mit heißer Liebe begonnen hat, dann weiß ich schon, okay, jetzt ist er beim Autoputzen, danach wird er Sportschau schauen und dann greift er wieder in den Nacken und macht so und dann geht das wieder diese Viertelstunde, dieses Elend. Das ist Routine. Und das ist natürlich auch tödlich für Partnerschaft, für Berufsleben. Es ist nicht so witzig. Also in Deutschland sollen über 70% der Angestellten bereits in diesem Modus leben, dass sie nur noch hingehen, ums Geld zu holen. Die sind gar nicht mehr engagiert. Die haben innerlich schon abgeschlossen damit. Das ist dann krasse Routine. die Rettung daraus wäre tatsächlich, dass wir immer wieder dieses Thema, was die Amis jetzt entdeckt haben, jetzt darf man das tun, Mindfulness. Ja, das machen wir beim Zen, ich mache schon 45 Jahre Zen, da geht es immer um Mindfulness, Achtsamkeit nennen wir das, Aufmerksamkeit, war auch im ersten Vortrag schon angesprochen. Das wäre die beste Chance, dass wir immer achtsam bleiben, ja, und diese Routine verlassen, ja, dass man einfach mal der Partnerin, weiß der Himmel, unerwartet Tee morgens ans Bett bringen. Das bricht die Routine, die denkt, was ist jetzt los? Ja, möglicherweise gibt es Unterstellungen, weil sie denkt, der kompensiert was. Ja, dann weiß man, dass man zu lange in der Routine war und zu lange keine Achtsamkeit mehr ausgespielt hat. Ja, die Dinge sind ja nicht wirklich schwer in vieler Hinsicht. Wenn wir jetzt, da könnte man unendlich weiter tun, leider, viele, viele Stunden, habe ich da auch schon Vortrag drüber gehalten, man findet ständig solche unerklärlichen Dinge, wo man sich fragt, das kann doch nicht wahr sein. Es geht in der Medizin, das kann ich Ihnen sicher sagen, nicht mehr nach der Wissenschaft. Einfach nicht mehr. Es geht nach der Pharmaindustrie. Die ist total in der Knute der Pharmaindustrie, unter der Knute der Pharmaindustrie. Ich habe gerade eine Fortbildung gehabt, Zypern, an die 100 Gynäkologen aus Österreich hauptsächlich, aber auch Deutschland. Da steht dann ein Professor auf der Bühne, Professor Dr. Dr. Heinzke, der sagt dann so ganz entsetzt, es gibt eine gute Operationstechnik, wenn man die Gebärmutter schon entnehmen muss, das ist durch die Scheide. Und die wird nicht mehr gemacht. Obwohl alle Studien darüber evidenzbasiert, das ist heute ganz wichtig, wissenschaftlich geprüft, sagen, das ist kürzer, schmerzloser, macht keine Narbe, viel ungefährlicher, für die Patientinnen die viel bessere Operation. Aber die Industrie, jetzt kommt die Geräteindustrie, die möchte gerne durch die Bauchdecken, weil da gibt es Endoskope, die sind super teuer. Und seitdem wird nur noch das gelehrt an der Universität. Und es gibt kaum noch Gynäkologen, die können das, transvaginal. Das sind Ordinarien, die da leitend sind. Die Gynäkologie ist nicht so ein gutes Geschäft für die Pharmaindustrie, muss man ehrlich sagen. Die kommen da in der Schweizer Aufstellung erst ganz zum Schluss. Da haben sie nicht genug so Interesse. Also müpfen schon mal einige auf. Sie finden das überall in der Medizin. Aber es führt nicht zu einer organisierten Widerstandsbewegung, dass man einfach mal sagt, wir machen da nicht mehr mit. Wir gehen mal auf eine andere Medizin. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, Wikipedia funktioniert ja leider. Ja, die Leute nehmen das heute wie ein Lexikon und wissen nicht, was da passiert. Und solange das so ist, wird natürlich Komplementärmedizin immer niedergemacht werden und wird eine Friedenspolitik immer niedergemacht werden. Es ist ja erstaunlich, mit was für Argumenten. Ja, er ist ja praktisch nie widerlegt worden. Der Otto Warburg ist auch nie widerlegt worden. Der Thomas Seyfried ist auch nie widerlegt worden, nur ignoriert. Kommen da nicht vor. Also das ist natürlich schon auch eine problematische Situation. Und trotzdem würde ich das nicht gern so hoffnungslos stehen lassen, sondern genau wie im ersten Vortrag, doch einfach Mut machen. Wir können ja eine ganze Menge verändern. Ich glaube nicht mit dem Wahlzettel, ehrlich gesagt. Also ich sehe in der Schweiz wohl, da war ich aber nur B-Schweizer, da durfte ich nicht mitmachen. Aber da können Sie über jeden, also jeden Dreck würde ich fast sagen, abstimmen. Das ist völlig verblüffend. Mein Freund geht auch schon gar nicht hin, der sagt, der Stimmbürger macht das schon. Und ich sage immer, Gott, das ist die Demokratie, das ist überhaupt die einzige, die ich kenne auf der Welt, die so funktioniert. Also wenn man böse ist, könnte man ja sagen, das ist ja eigentlich Trotzkis Idee der Rätedemokratie. Aber so böse will ich jetzt nicht sein, streich mal wieder. Da wird alles abgestimmt. Aber in Österreich haben wir immerhin noch die Möglichkeit, Volksabstimmungen zu machen. Bayern gibt es das auch, sonst Deutschland ja nicht oder kaum möglich. So, da kann man nicht viel abstimmen, da könnte man deprimiert werden. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich da wählen soll, ehrlich gesagt. Also, aber es gibt einen Zettel, der ist verblüffend wichtig, das ist Ihr Einkaufszettel. Der Einkaufszettel, mit dem haben wir eine unglaubliche Macht. Tatsächlich, was wir nicht mehr einkaufen, produzieren die nicht mehr. Das geht in dem System tipptopp. Also, und da hätten wir verblüffende Möglichkeiten. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Ernährungsmedizin, muss ich dazu sagen, bin ich nicht ausgebildet dafür. Wir Ärzte sind ja kaum in Ernährungsmedizin ausgebildet worden. Fand nicht statt im Studium. Ich habe mir immer gedacht, die Heilpraktiker haben viel mehr gelernt, die Ökotrophologin gleich 6 Semester. Aber heute bin ich ganz froh, weil, dass wir so wenig gelernt haben, weil was wir gelernt haben, war falsch. So, und es ist dann besser, wenig Falsches über Bord zu schmeißen, als 6 Semester Studium gleich kippen zu müssen. Da habe ich schon Verständnis für diese Ökotrophologinnen, dass sie da zurückschrecken. Weil die Studienlage ist, man muss es fast sagen, brutal eindeutig. 93% der Gifte, die sie zu sich nehmen, Schweizer Studie, Wiederholung einer anderen Studie, die hat 92% ergeben. 92% der Gifte, die wir zu uns nehmen, kommen aus dem Tierprotein. Bitte, da könnten wir es doch sein lassen. Das wäre naheliegend. Es hätte verblüffende Konsequenzen. Da ist der Applaus sehr verhalten, das weiß ich. Ich habe seit Jahrzehnten immer versucht, Menschen zu Vegetariern zu machen. Das hatte ja auch gar nichts mit Medizin zu tun, das hat mit diesem schrecklichen Film, den ich als Kind gesehen habe, Bambi zu tun. Bambi ist ja eine furchtbare Geschichte. Und wenn man ein bisschen nachfragt, wozu ich wahrscheinlich schon immer neigte, stellt man fest, also der Vater von Bambi verschwindet einfach, weil Menschen den auffressen wollen. So, seitdem habe ich da eine Krise, da habe ich schon mit 3, 4 Jahren im Nachkriegs-Berlin das Fleisch verweigert, was meine Mutter natürlich entsetzt hat, wegen Eiweißmangel und weiß der Himmel was. Aber jetzt über 50 Jahre esse ich kein Fleisch mehr, aber aus ideologischen Gründen, aus tierethischen Gründen. Ich möchte jetzt Tiere nicht essen. Und habe übrigens noch Skirennen gewonnen, also vegetarisch, das ist nicht so ein Problem. Hat sogar einen Bundesliga-Fußballer, Alain Souter, auch wieder ein Schweizer, gegeben. Alain Souter war Vegetarier, ist aber leider zu dieser Bratwurst, zu diesem Bratwurstverein FC Bayern gegangen. Naja, und das konnte nicht gut gehen, schade um ein unglaubliches Talent. Na gut, also diesbezüglich habe ich immer versucht, mit humanitären Gründen zu argumentieren, weil es ist nämlich schon so, die Massentierzuchthäuser, die wir hier haben, die Tiere werden natürlich dann in Deutschland gezogen, das ist schon so, aber mit welchem Futter bitte? Ja, die Deutschen können nicht Futter für die ganzen Massentierzuchthäuser produzieren. Und die Österreicher übrigens auch nicht. Und alle in Europa können das nicht. Da ist keiner. Wer kann denn das? Ja, eigentlich kann es niemand, aber die allerärmsten Länder, denen kaufen wir die Kohlenhydrate ab. Als Futtermittel für unsere Massentierzuchthäuser. Die dann übrigens extrem schlecht verwertet werden, die Futtermittel, weil 90% von denen, 90% gehen nicht in Fleisch, sondern in Kotgebirge und Gülleseen, für die es kein Entsorgungskonzept gibt. Ja, muss ich mir überlegen. Jetzt eine Stadt wie Zürich, München, Hamburg, die Menschen da, die haben ja viele Fäkalien, da gibt es Abwasser dafür. Die Tiere, die so eine Stadt versorgen, die haben viel mehr Kacke und Gülle. Und da gibt es kein Konzept. Das rinnt in den Boden, das nennt man dann norddeutscher Güllegürtel. Ja? Das ist ja eine komplette Irrsinnswirtschaft, die da läuft. Und die hungern dort, das ist nämlich die 1 Milliarde. Ja, und das sind diese Zahlen, die nicht ankommen. Ja, ich kann schon sowas sagen, zwischen 20.000 und 24.000 Kinder verhungern täglich an der Art, wie wir essen, grob gesagt. Das sind so humanitäre Gründe, mit denen bin ich aber nie weitergekommen, ehrlich gesagt. Da haben meine Kursteilnehmer haben dann in der Kurszeit vegetarisch gelebt und zu Hause haben sie wieder Fleisch gegessen, wenn man ein bisschen genauer geschaut hat. Es ist auch ökologischer Wahnsinn. Ja, also man müsste, wenn man jetzt ökologisch denkt, unbedingt aufhören, Fleisch zu essen. Weil das natürlich, allein die Abgase der Tiere machen ja einen Schaden, der größer ist als der Schaden aller Landfahrzeuge, Wasserfahrzeuge und Luftfahrzeuge. Ja, die Leute projizieren auf Kreuzfahrten. Bitte, das können Sie ja sein lassen. Aber es ist wirklich ein Schwachsinn. Ja, wenn Sie die Wahl haben, dann könnten Sie Ihre ganzen Warmwasserhähne aufdrehen und das ganze Jahr rinnen lassen. Voll. Und 5 Kreuzfahrten machen. Wenn Sie dann vegetarisch werden, ist immer noch besser. Aber die Lösung wäre doch ganz einfach. Sie machen keine 5 Kreuzfahrten, Sie drehen Ihre Wasserhähne nicht auf und lassen die 5 Kreuzfahrten. Das wäre dann ökologisch bewusst. Also humanitär, ökologisch, tierethisch gibt es viele Gründe. Aber die haben nicht wirklich verfangen, muss ich sagen. Erst wie ich die China Study in die Hände kriegte, damals, vielleicht 14 Jahre her, nach Englisch ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen und habe ich mir gedacht, okay, daraus mache ich ein Buch, Peace Food. Und das ist ein großer Bestseller geworden, Hunderttausende sind da unterwegs und hat die Medizinseite angeschaut. Es ist extrem gefährlich für uns, so viel Gift zu uns zu nehmen. Oder Milchprodukte, wo dieses IGF-1 drin ist, dieser Wachstumsfaktor, der ist gut fürs Kalb, weil das Kalb muss schnell wachsen. Ganz viel schnelle Zellteilung gibt es da und die Apoptose, der Zellselbstmord, der wird blockiert. Aber bitte, wenn Sie im Erwachsenen das füttern, Kuhmilch, dann heißt das Programm ganz schnelle Zellteilung und alte, kranke Zellen nicht mehr entsorgen. Das ist ein Krebsprogramm. Und das können Sie ja auch gut belegen. Colin Campbell, dieser Professor der Cornell University, früher jedenfalls, ist er emeritiert, der sagte, unwidersprochen, unwiderlegt, Milchprodukte sind das gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten. Das sind Dinge, da geht es um uns. Und wir sind ja auf Angst gepolt, also haben viele Leute aufgehört damit. Und das wäre tatsächlich eine gute Möglichkeit, wenn man bewusst Fleisch reduziert oder Flexitarier wäre es oder weglässt, würde man unglaublich viel für die eigene Gesundheit tun. Es ist unbeschreiblich, was sich da ändert. Ja, also wenn Sie das mit einer Fastenwoche starten, dann wäre das ideal, um den Krieg im Inneren zu beenden. Ja, Kriege haben wir ja überall, das haben wir jetzt gehört. Gegen die hoffe ich einfach, dass er als Aufwecker da noch mehr Klarheit reinbringt, dass wir uns vernünftiger entscheiden. Die Kriege in den Familien sind ja schon auch beeindruckend. Aber auch in den Firmen, das Mobbing und so, das ist letztlich auch Krieg, was da geführt wird. Und auch im Körper ist Krieg. Die meisten Menschen leben einfach im Krieg mit ihrem Immunsystem. Und das hat damit zu tun, zum Beispiel, habe ich schon gesagt, die Fleischesser, die kriegen heute eine solche Dröhnung Omega-6, das ist ein richtiges entzündungsförderndes Mittel. Das wissen die gar nicht, weil die im Wesentlichen unbewusst sind und das wird ihnen eben auch nicht gesagt. Bei den Veganern müssen sie da nicht Angst haben, die machen das eh nicht. Also erstens essen sie kein Fleisch und dann informieren die sich natürlich auch so ein Stück. Wenn sie fasten, dann wird dieser Kampf zwischen Immunsystem und allem Möglichen im Körper, der wird reduziert. Da hat ein deutscher Professor, Andreas Michalsen, das ist jemand, der in einer Stiftungshochschule sitzt, im Immanuel-Krankenhaus in Berlin, der macht noch Forschung, die ist pharmaunabhängig. Das gibt es schon ab und zu. Ja, also es ist natürlich nicht so, dass das alles nur inzwischen pharmamäßig gesponsert ist. Also Andreas Michalsen hat bewiesen, dass der CRP-Wert, das ist der Entzündungsmarker, so runtergeht, wenn Sie fasten. Das ist ja auch unsere Erfahrung. Ja, wir können das heute durch die Studien von Walter Longo belegen. Ja, beim Fasten nach 4 Tagen schon sind 40% des Immunsystems regeneriert auf dem Stammzellniveau. Das muss man gar nicht verstehen, das ist das tiefste Niveau, was möglich ist. Wäre möglich. Aber wir hören natürlich positiv zum Fasten über Jahrzehnte nichts, nur vernichtende Kritik. Ich muss einen Arte-Film anschauen, dass ich mitkriege, dass in Russland seit Jahrzehnten bei schweren psychiatrischen Krankheitsbildern gefastet wird. Ja, das habe ich von keiner deutschen Uni gehört. Das kommt aus einem Arte-Film. Arte funktioniert auch noch so, manchmal so ein bisschen außerhalb dieses Systems, kommt mir vor. Da kommen immer wieder Studien, die da in Filmen dargestellt werden. Ja, also, das kann ich noch empfehlen. Im Endeffekt, wer fastet, danach seine Ernährung auf pflanzlich vollwertig umstellt, dann geht der CRP-Wert weiter runter, der beendet mal den Krieg in seinem eigenen Körper. Und ich kann Ihnen das wirklich aus so vielen Erfahrungen aus diesen 41 Arztjahren sagen, es fühlt sich viel besser an, wenn Sie keinen Krieg im Körper haben. Sie haben dann viel mehr Energie. Sie sind viel besser drauf. Und es kann doch nicht so schwierig sein, einfach alles gefährlich, schädliche und giftige wegzulassen. Wir brauchen doch auch nicht Knollenblätterpilz noch ein bisschen zu nagen. Wir wissen doch aus Erfahrung, dass das nichts bringt. Auch der Schirling, ehrlich gesagt, das hat doch Sokrates ein für alle Mal gezeigt. Das bringt nichts. Das lassen wir doch stehen und gehört nicht in den Smoothie hinein. Also diese Dinge könnte man ja wahr und wichtig nehmen. Wir könnten einfach schauen, was ist los bei den Nonnen? Warum geht es denn so viel besser? Weil die essen einfach und meistens frisch. Klostergarten und so weiter. Das wäre relativ einfach. Und sie brauchen, und das ist das Schreckliche an diesem Weltbild, was ich Ihnen da nahe bringe, sie brauchen keine Medizin, keine Pharmaka. Ich nehme B12 ein, das muss man, wenn man vegan strikt lebt, muss man das. Und noch B6, damit ich meine Träume besser erinnere. Ich finde das auch ein Skandal. Ich meine, ich will das gar nicht abstimmen lassen. Aber ohne, dass man einen Traum erinnert, am Morgen aufwachen, das ist ja doch armselig. Das wäre ja für einen Indianer ein Selbstmordgrund. Also, ja, ich möchte das nicht. Also da helfe ich ein bisschen nach. Aber das ist eine einzige kleine rote Pille, die stammt aus einem Zwei-Mann-Betrieb aus Kärnten, also Zwei-Frau-Betrieb aus Kärnten. Da weiß ich ziemlich genau, was passiert. Und da sind noch die Vorstufen von Wohlfühlhormon, Serotonin drin, also 5-HTP, und die Vorstufe von Dopamin, diesem Glückshormon. Das gebe ich mir gern, weil ich ja doch auch ein relativ belastetes Leben führe, viel rumreise, sogar fliege und so weiter. Das wird ja dann bald von den Grünen verboten, man darf dann nur noch dreimal ins Ausland fliegen, habe ich heute gelesen, ja, wunderbar. Dann werde ich sozusagen von denen pensioniert. So, bisher fliege ich dann auch viel. Effektiv könnten wir vieles für uns selbst entscheiden. Und das kann ich auch wirklich mit Sicherheit sagen. Wenn Sie anfangen, innerlich Frieden zu schaffen zwischen Ihrem Immunsystem und dem restlichen Körper, also dann fallen die Entzündungen weg. Da kämpft ja das Immunsystem gegen Erreger. Und übrigens sehr ähnlich wie im Krieg. Das ist für mich völlig verblüffend, hat Paracelsus schon gesagt. Der Mikrokosmos Mensch ist wie der Makrokosmos. Ja? Also ein Antikörper funktioniert genau wie ein Tomahawk-Marschflugkörper, habe ich mir vor einem Militär erklären lassen. Ja, den programmieren die so, der war ganz begeistert. Da können die das Fenster in diesem Hochhaus im Irak sich aussuchen, wo sie diesen Tomahawk-Marschflugkörper oder Cruise-Missile hineinprogrammieren. Und der macht dann da alles hin. So macht es der Antikörper auch. Der nimmt Maß bei dem Bakterium und dann geht er genau auf das Bakterium und geht mit dem zugrunde. So ein Kamikaze-Modus ist es. Also es gibt viele, viele Ähnlichkeiten zwischen dem Abwehrsystem, das ist ein wirkliches Verteidigungssystem, anders als die Bundeswehr jetzt, aber die haben eine ähnliche Bewaffnung, könnte man direkt sagen. Weil die Bundeswehr könnte mit den Waffen ja auch zu Hause bleiben, haben wir ja gerade gehört, und warten, bis wer kommt. Ne? Also dann könnte man ja doch entspannter sein und außenrum, die Schweiz ist ja sehr unverdächtig, die haben noch nie sowas gemacht. Österreicher ist eigentlich auch harmlos, die kommen höchstens so heim ins Reich oder so mal. Ansonsten ist ja da nichts, da wird nichts kommen. Also könnte man ziemlich runtergehen insgesamt, glaube ich, so von meiner Einschätzung. Naja, im Endeffekt könnten wir sehr viel bewegen. Wir merken das an Kleinigkeiten. Ja, also wenn Sie ein paar Jahre vegan leben, dann verlieren zum Beispiel die Tiere die Angst vor Ihnen. Ja, also dann sitzt da mal ein Vogel auf Ihrem Arm und ja, hat da irgendwie keine Angst. Oder beim Meditieren am Waldrand hoppelt so ein Hase her und kuschelt bei Ihnen. Und wenn Sie wieder aufhören zu meditieren, Augen aufmachen, dann geht er auch wieder. Aber die verlieren ihre Angst. Den Hund darf man nicht anfassen, der ist bösartig. Nein, der wedert dann schon. Der ist bösartig geworden durch irgendeine Behandlung. Also diesbezüglich könnte man sehen, da entsteht mehr Frieden in uns, aber auch so nach draußen. Tiere sind einfach deutlicher. Aber auch mit Menschen kann man das sehen. Ja, ich habe es zuvor schon angedeutet, der Laudatio illegalerweise. Wir brauchen keine Panikattacken zu haben, Sie müssen nur aufhören, Angst zu essen. Ich frage ja jeden, der mit Angst, mit Phobien und Panikattacken kommt, essen Sie Angst? Was? Essen Sie Fleisch? Ja, selbstverständlich. Dann sage ich, ja, dann essen Sie halt auch Angst. Ich würde das aufhören. Ja? Und die Leute sagen ja eh schon ganz vorsichtig, ich esse nur noch ganz wenig, nur vom Biobauern. Das ist natürlich gelogen, ehrlich gesagt. Dann müsste nämlich der Bio-Fleischkonsum so hochgehen. Tut er überhaupt nicht. Also Leute wissen schon, dass sie da jetzt nichts so Günstiges machen. Aber das wäre zum Beispiel ein Beitrag, wo man wirklich für seinen eigenen Frieden was macht, der auch nach außen sich auswirkt. Ich weiß, das ist total unpopulär in der Friedensszene. Ich habe mich da schon 68 rumgestritten. In völlig verrauchten Räumen haben wir gesessen und über die Schäden, Umweltschäden der Großindustrie gesprochen. Wenn man dann gesagt hat, könnte man jetzt mal lüften oder das Rauchen einstellen, dann hat es immer geheißen, ab, also man lenkt ab vom Klassenkampf und weiß der Himmel was. Also es war ja wirklich auch ein hartes Training. Ich glaube aber, es beginnt dort. Ich kann als Arzt niemanden vom Rauchen wegbringen, wenn ich nicht Raucher bin. Das kriege ich nicht. Und ich könnte natürlich gut solche Schritte machen. Ein Ökologe, der noch Fleisch isst, ist doch eine Witzfigur. Weil den entscheidenden Schritt, wo er wirklich was tun könnte, macht er gar nicht. Man erlebt es dauernd. weiter eingeladen in diesem Tiergut Eiderbichl. Nett mit den Schwendeln zu schmusen und so, habe ich ja nichts dagegen. Und was servieren die dann? Würstel und Schnitzel in ihrem Restaurant. Die finden da gar nichts dabei. Na, ich habe es ihnen schon so gesagt, das haben sie jetzt aufgehört, Gott sei Dank. Ein positives Beispiel. Da gibt es kein Fleisch mehr bei Eiderbichl. Gut, nehme ich ja dankend zur Kenntnis. Die ganzen Tierschutzleute, die lieben ihren Dackel, aber ansonsten essen sie dieses Fleisch aus der Qualzucht, aus den Massentierzuchthäusern, mehrheitlich. Das ist eine Inkonsequenz, die unserer Seele auch gar nicht gut tut. Also insofern würde ich ja so einen Vorschlag machen, ganz praktisch werden. Ja, Sie müssen ja nur wirklich sehr achtsam beim Essen sein und sich überlegen, wo kommt es denn her? Dann geht es ja schon in die richtige Richtung. Und müssen das auch gar nicht fürs Leben entscheiden, einfach mal ein Vierteljahr. Sie werden merken, es geht Ihnen so viel besser. Ja, kaum lassen Sie die Milch weg, werden Sie viel geschmeidiger, wird es fließender. Sie brauchen so viele Dinge nicht mehr. Wenn Sie konsequent vegan leben, brauchen Sie nie ASS oder Marcomar, weil Ihr Blut bleibt flüssig. Und Ihre Lebensenergie wird auch besser fließen. Das hat ja immer auch so eine ganz andere Dimension noch. Und stellen Sie sich vor, wir würden das hinkriegen, die Vision, kein Mensch isst mehr Fleisch, dann brauchen wir den in den Hungerländern ihre Kohlenhydrate nicht wegnehmen. Das würde auch Frieden schaffen. Und ehrlich gesagt, natürlich können Sie dagegen sagen, die verkaufen das ja, das sind irgendwelche Potentaten, die verkaufen das ja wirklich. Ja, das ist ja nicht so, dass die da Demokratie hätten oder sowas und darüber abstimmen können. Das ist natürlich schon so und trotzdem ist da unsere Verantwortung drin. Also ich habe so ein bisschen das Problem vielleicht, dass ich immer schon sehr viel rumgereist bin und mir die Welt angeschaut habe. Ich habe ganz früh mal so einen Satz von Alexander von Humboldt gelesen, der hat gesagt, die schlimmste Weltanschauung ist die von Menschen, die die Welt nicht angeschaut haben. Das finde ich auch. George W. Bush, der war Texaner und war mal nach Mexiko gefahren. Das ist so, wenn ich sage, ich habe die Welt gesehen, ich war schon mal in Deutschland, weil ich als Österreicher hier rübergekommen bin. Das ist ja eine gefährliche Weltanschauung gewesen. Also die Welt anschauen ist ja ganz hilfreich. Deswegen kann ich sagen, ich war schon in Afghanistan und Irak und Syrien und habe mir diese Länder angeschaut. Ich habe diese Rüstungsfabriken da gar nicht gesehen, wo diese ganzen Waffen produziert worden sind. Und unsere Lieblingsfreunde, die haben ja da gesucht, also das ist doch auch selbstlos, ne? Die haben ja da jede Menge Soldaten hingeschickt, die haben den ganzen Irak doch durchsucht. Die haben ja nun gar nichts gefunden, was ja auch gar keine Konsequenzen dann wieder hatte. Der Krieg ist ja einfach mit einer Lüge begonnen worden, wie praktisch jeder. Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Ja, und die Leute durchschauen es oft nicht. Ja, also ich meine, Hitler hat den Deutschen gesagt, die Polen haben einen deutschen Sender überfallen. Die paar Polen, den Sender Gleiwitz. Die hatten polnische Uniformen gemacht, SS-Leute reingesteckt, die eigenen Soldaten über den Haufen geschossen. Dann war der Sender Gleiwitz überfallen und unsere Großeltern waren das dann oder so. Eltern, die haben den Schwachsinn geglaubt offensichtlich. Ja, muss ja wohl so sein. Und so ist es praktisch bei jedem Krieg, finden Sie das. Also es beginnt eh immer mit diesen Lügengeschichten. Im Endeffekt könnten wir auf einer ganz subtilen Ebene der Pharma das Leben schwer machen, indem wir keine Pharmaka mehr brauchen. Ja, das ist relativ einfach. Sie fasten zweimal im Jahr und dazwischen machen Sie Kurzzeitfasten. Das ist auch ein unglaublicher Effekt gesundheitlich. Dann sparen Sie viel Zeit und viel Geld und sind viel klarer im Hirn. Das ist einfach so. Und dann könnten Sie sich von den Entzündungen verabschieden und übrigens von den Allergien auch bald. Und dann werden die Autoaggressionskrankheiten weniger. Das ist alles Krieg. Ja, Entzündung, da kämpft das Abwehrsystem gegen irgendwelche Erreger. Und bei Allergien gegen irgendwelche Symbole. Ich meine, Blütenpollen, die sind so gesund, andere kaufen die im Reformhaus. Ein Asthmatiker bringt sich um wegen denen. Ja? Das sind nicht die Blütenpollen schuld. Die haben keinen Propeller, die fliegen nicht in unsere Lungen. Wir atmen die ein. Aber es ist der männliche Samen. Ne? Männlicher Samen ist ja nicht jedermanns Geschmack oder jeder Frau's Geschmack. Und da kann man schon mal allergisch drauf reagieren. Im Prinzip sind wir alle Allergiker. Ja, wir haben ja sicher, jeder hat irgendeinen Politiker, auf den er komplett allergisch ist. Ja, so, zum Beispiel. Allergie ist auch sehr was Seelisches. In der Vollnarkose gibt es nie eine Allergie. Nie. In der Psychose verschwindet die Allergie. Sie brauchen schon das Bewusstsein dafür. So, und dann gibt es noch die Autoaggressionskrankheiten, MS zum Beispiel, Rheuma. Ja, Millionen Menschen haben das. Da wird dann vom Abwehrsystem das eigene System attackiert. Ja, die eigenen Gelenkflächen, die eigenen Muskeln. Das ist ein furchtbares Elend. Die kriegen zum Schluss auch nicht nur Cortison, sondern wirklich auch zum Teil Zytostatika und so weiter. Völlig überflüssig. Also das sage ich nach 40 Arztjahren und ich weiß den Andreas Michalsen mit einer Studie dahinter, Rheuma muss niemand haben. Man muss nur die Ernährung umstellen, ein bisschen über das Thema Bewegung nachdenken und man kann das los sein. Niemand braucht einen hohen Blutdruck, niemand braucht Gicht haben. Das sage ich nicht von Krankheitsbildern wie Krebs oder Parkinson oder so, aber einen Herzinfarkt braucht niemand kriegen. Ja, also dieser Caldwell Esselstyn hat eine Studie gemacht, die das sehr, sehr deutlich zeigt. Das ist ein ganz renommierter US-Chirurg, der hat in der Klinik gearbeitet, Cleveland Clinic, die sein Urgroßvater gegründet hat. Da kommen alle großen Chirurgen her. Da ist der Stent erfunden, der Bypass erfunden worden. Und dem ist irgendwie die Krise gekommen. Ich kenne den ganz gut. Anfang 60 hat der das Gefühl gehabt, das ist eine Flickschusterei. Mit Heilung hat das nichts zu tun, der Stent und der Bypass. Linderung, vielleicht ein halbes Jahr, länger. So, und dann ist er mal über die Bücher gegangen. Der ist ja kein Forscher, der ist Chirurg, ein Brillanter. Also der war Physician of the United States, Chirurg von den Clintons, also von Bill. Und da gibt es eine Geschichte, das ist gar keine Studie, das ist Norwegen. In Norwegen haben die ihre Herzinfarkte mal praktisch auf Null gebracht über Jahre und dann gingen die wieder hoch. Welche Zeit war das? Kommt man nicht drauf? Der Krieg, ganz genau. Die deutsche Wehrmacht ist da einmarschiert, deutsch-österreichische, und hat allen Livestock requiriert. Zu Deutsch, die haben alles Tierprotein gestohlen. Selbst die Flotte, die durfte zwar noch fischen, aber die haben den alles weggenommen. Die Norweger haben kein Tierprotein mehr bekommen und auch keinen Herzinfarkt. Wie die Wehrmacht abmarschiert ist, gingen die Herzinfarkte wieder hoch. Das hat den als Amerikaner doch erstaunt, dass die Wehrmacht doch da offensichtlich einen Heileffekt hatte. Und er hat so eine Studie angefangen. Schwierig, so eine Studie heutzutage. Also er hat auf den Tod herzkranke Patienten genommen, die bald sterben würden an Herzattacken, weil sie schon so viele hatten. In drei Gruppen randomisiert, das heißt so vergleichbar gemacht. Die eine Gruppe hat er einfach weiter amerikanisch essen lassen. Die zweite Gruppe hat er norwegisiert sozusagen, alles Tierprotein weg, bis auf einen Becher Joghurt. Und die dritte Gruppe, den hat er auch den Becher Joghurt noch weggenommen. Und das ist eine Interventionsstudie, das sind Studien, auf die kann man sich verlassen. Die anderen Studien zu Veganen, die sind ehrlich gesagt auch als Veganer, muss ich sagen, kritisch. Ja, sie können nicht gleichaltrige Veganer mit Nicht-Veganern vergleichen. Die Veganer, die machen Yoga und Meditation und rauchen nicht und die haben schon mal gehört von Yoga und rauchen dafür und haben auch schon mal über Meditation nachgedacht. Das ist nicht vergleichbar. Ja? So geht es nicht. Also müsste man schon aufpassen. Interventionsstudien ist was anderes. Caldwell hat jetzt einfach gleiche Leute verschieden ernährt. Und die Ethikkommission hat da mitgespielt. Hätte sie nicht dürfen. Denn die in der ersten Gruppe, die einfach amerikanisch weitergegessen haben, sind wie die Fliegen gestorben. Die Ethikkommission hätte das unterbrechen müssen. Aber dann hätten sie auch sagen müssen, die amerikanische Ernährung ist lebensgefährlich. Ja. Haben sie nicht gemacht. Die sind alle gestorben. Die zweite Gruppe, die norwegisierte Gruppe, die haben viel länger gelebt. Die haben mehr als doppelt so lang gelebt. Das ist dann hochsignifikant. Aber die Sensation war die dritte Gruppe, die auch den Becher Joghurt weggelassen haben. Die leben heute noch. Da gibt es diesen Film Gabel statt Skalpell. Die sind ein bisschen sonderlich. Die stoßen so mit Salatschüsseln an und so. Aber die Männer sind unglaublich stolz, was sie alles noch können. Die sind ja jetzt uralt. Die haben ihre Lebenserwartung normalisiert. So die einzige Studie, die mich seelisch berührt hat, also bis so, nicht weinen, aber Tränen nahe. Da habe ich Herzkranzgefäße gesehen, die sind wieder aufgegangen durch Umstellung der Ernährung. Da gibt es kein Medikament. Und es gibt unendlich viele Medikamente, die das vorspiegeln, aber es funktioniert nicht. Also für die Aktionäre, aber nicht für die Patienten. Das muss man in der Medizin überhaupt sehen, die Medikamente funktionieren. Alle für die Aktionäre, aber nicht alle für die Patienten. Und bei den Durchblutungsfördern gar keins. Also Caldwell Esselstyn steht heute hin und sagt, niemand braucht einen Herzinfarkt haben. Wir müssen nur vernünftig essen. Und das ist unwiderlegt. Also wir hätten verblüffende Chancen für uns selbst. Und da sehe ich auch diese große Möglichkeit. Wir tun uns selbst was sehr, sehr Gutes. Wir helfen noch nebenbei sozusagen als Kollateralnutzen, den in der dritten Welt, den Ärmsten, denen wir das Essen nicht mehr wegkaufen müssen. Wir helfen ökologisch wirklich der Sache richtig voran. Und wir könnten uns viel besser mit anderen Menschen verbünden, verständigen. Das wäre eben auch noch so eine Hoffnung, wenn wir uns wirklich zusammentun würden. Wenn sich alle in diesem Land, Deutschland, 40 Jahre war ich ja hier Mitglied, wenn die sich alle zusammentun würden, die merken, es läuft falsch, dann wird es eine riesige Gruppe. Das sind ja nicht nur die Friedensengagierten und ökologisch Engagierten und gesundheitlich Wachgewordenen, das sind ja schon deutlich darüber hinaus. Ich meine, auch diese 70%, die innerlich gekündigt haben, die Angestellten, das sind ja auch potenziell unzufriedene Menschen. So, da wäre unheimlich viel möglich und wir könnten wirklich heute jeder für sich anfangen mit Frieden zwischen sich und seinem Abwehrsystem. Abrüsten heißt es. Ja, also wenn Sie fasten und die Ernährung umstellen, rüsten Sie einfach ab. Und das Erstaunliche dabei ist, dass Sie unglaublich gut dann gerüstet sind gegen Angriffe. Ja, ich habe schon seit Jahrzehnten an keiner Grippewelle mehr teilgenommen. Da gibt es Leute, die lassen keine aus. Ja? Das ist ja eine Einstellungssache. Und es ist auch natürlich eine Ernährungsgeschichte. Also da ist so vieles möglich und das beginnt bei uns selbst. Achten Sie einfach mal drauf, wie Sie essen. Ja, es ist ja möglich, Felder umzustellen. Sie haben das vielleicht mitgekriegt. Früher hat es immer geheißen, anständig essen, richtig reinhauen, noch ein Schnitzel. Das war anständig essen. Dann kam die Karin Duwe und hat anständig essen geschrieben, das Buch. Und seitdem haben doch viele Menschen, Millionen, kapiert, das hat auch was mit Anstand zu tun. Menschlichem Anstand, mein Essen. Und insofern war es dann relativ einfach, Peace Food zu schreiben, Friedensessen. Im Endeffekt können wir Frieden schaffen. In uns, um uns und das könnte relativ gut weitergehen. Und heute gibt es keine Ausreden mehr bei all dem. Ja, Sie müssen zu keinem Fastenkurs kommen. Das kostet natürlich Hotel und Kurs und Fahrt. Das können Sie online machen. Da kostet ein Zehntel davon. Und wenn Sie 3 Freunde mitbringen, kostet das nichts mehr. Und wenn Sie Ihren Blog draufschalten, letztens hat mich eine Dame hat sich bedankt, die hat über 2000 Euro daran verdient, dass sie bei mir eine Woche gefastet hat. Das ist ja schön. Das hat sie wirklich verdient. Die hat ihrem ganzen Umfeld einfach gedient, indem sie sie eingeladen haben, auch mal so eine Erfahrung zu machen zum Fasten. Und also es gibt gar keine Ausreden mehr. Insofern hat diese Zeit auch wirklich hohe Chancen durch diese ganze Internetgeschichte. Ja, dass wir sowas hier überhaupt machen können, dass es doch so eine Größe annimmt, dass es einfach so eine Gegenöffentlichkeit gibt, hat ja auch damit zu tun. Naja, also insofern sind die Zeiten gar nicht so schlecht und wir haben das selbst in der Hand. Und ich würde ja jede und jeden einladen, auch die Männer übrigens. 17% der jungen Österreicherinnen sind schon vegan. 17%, immerhin, vorletztes Jahr war das schon. Das sind die zwischen 19 und 39. Das sind die Frauen, von denen der Dalai Lama sagt, entweder reißen die das Ruder noch rum oder wir schaffen es nicht. Immerhin. Von den Männern redet gar keiner, das ist wahrscheinlich einstellig oder Promille. Aber Fleisch essen ist nicht männlich. Fleisch essen ist nur ungesund. Ja? Und wenn Sie kein Fleisch mehr essen, heißt das nicht, dass die fleischliche Lust vergeht. Im Gegenteil. Wenn Ihr Körper sauberer wird, klarer, also die alten Herren von Caldwell Esselstyn, die in der dritten Gruppe sind, die heute immer noch leben, und schon, die sagen auch solche Dinge. Ja? Also, wie gut sie durchblutet sind und so. Kriegt man damit. Es ist eine ziemliche Win-Win-Win-Situation, zu der würde ich Sie so gerne einladen. Und Peace Food darf nicht beim Essen bleiben, da muss man schon auch sich klar machen, es gibt furchtbare Vegan-Fanatiker und so weiter. Das ist so. Aber das könnte weitergehen. Das müsste auch der Sinn sein. Danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.